Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören Gerhard Brandhofer, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, mit dem Vortrag Digitales Dementi über den Sinn und Unsinn der Nutzung digitaler Medien in der Schule. Vorgetragen im Rahmen des IBASAR am 21.02.2013.
Ich habe heute auf Facebook die Folien gepostet und es hat ein positives Feedback gegeben zur letzten Folie. Also vielleicht, wenn Sie es mit Ihren Nachbarn ausmachen, ich sage Ihnen dann, wenn die letzte Folie kommt, dass dann wieder mit dabei sind und sich dann diese auch noch betrachten. Also die ist wirklich wert anzusehen. Die letzte Folie ist die Folie Nummer 42. Bis dorthin, was Sie bis dorthin machen wollen, ist Ihnen natürlich völlig freigestellt. Freut mich, dass so viele digitale Immigranten heute da sind und den Weg gefunden haben in die PH Wien. Zu diesem Stichwort digitale Immigranten möchte ich dann gleich noch die Auflösung geben, was das ist. Ich selber bin tätig an der PH Niederösterreich und habe dort einige Aufgaben, die da auf der Folie draufstehen, also von Fortbildungsseminaren über einige Schwerpunkte und Projekte. Und wenn Sie auf meine Homepage schauen, dort finden Sie auch dann diese Folien von der Präsentation. In 4 Kapitel habe ich es geteilt und ich versuche wirklich, dass ich pünktlich bin bis um so 14 Uhr, 14.05 Uhr. Und zwar möchte ich Ihnen ganz kurz näher bringen, was denn mit diesen digitalen Medien gemeint ist. Dann möchte ich kurz darauf eingehen, welche Argumente das gibt, dass man digitale Medien einsetzt im Unterricht. Möchte kurz über die Grundlagen sprechen und dann einige digitale Imperative, die aber nicht kategorisch sind, sondern einzig und allein für mich Imperative sind und die ich Ihnen vielleicht ganz gern weitergeben möchte. Also, wie schaut es aus mit den digitalen Medien und was ist E-Learning? Der Beginn des E-Learning war 1588, Sie wissen es vielleicht noch nicht. Da hat ein gewisser Agostino Ramelli den Bücherbrowser erfunden. Er hat es ein bisschen satt gehabt, dass das eine Buch an der einen Stelle gelegen ist und das andere an der anderen und immer dazwischen hin und her hat laufen müssen. Und darum hat er so ein Rad erfunden, wo die Bücher angeordnet sind und er hat nur weiter drin brauchen und hat schon im nächsten Buch blättern können. Diese Zeichnung gibt es, es ist allerdings nicht belegt, ob das wirklich jemals gebaut worden ist oder nicht. Ja, und diese mechanischen Lernmaschinen, das war schon sehr lange das Thema und so hat man sich auch im Jahr 1900 die Schule im Jahr 2000 vorgestellt und so mechanische Lernmaschinen und diese Sehnsucht, dass man damit das Lernen sehr, sehr viel leichter macht. Das heißt also, der Lehrer ist nur mehr der, der den Content da hineinwirft in den Trichter, dann gibt es das mittlere Management, das ist der Schüler, der an diesen Trichter dreht. Und dieses Wissen wird dann gleich mit Kopfhörer übertragen auf die Schüler und Schülerinnen und die sind dann wirklich kompetent in ihren Bereichen. Sie erinnert mich ein bisschen an diese Content-Diskussion, die wir heute immer wieder haben, also dieses Mühlrad, die Lernplattform, die schon vorhanden ist und oben brauche ich nur den Content hineinschmeißen und schon können es alle Schüler und beherrschen es perfekt. Ja, und dieser Begriff der Lernmaschinen und des E-Learning, das hat jetzt eigentlich so ein bisschen aus der Wirtschaft gekommen und hat auch in der Schule und in der Weiterbildung Fuß gefasst. Und bisher haben wir immer so diese Metapher genommen, E-Learning und Computer, das ist ein Werkzeug, das ich einsetzen kann in verschiedensten Gegenständen, bei unterschiedlichsten Situationen und ich verwende es einfach als Werkzeug genauso wie ein Geodreieck und ein Zirkel und so weiter und so fort. Durch die Rasanz der sozialen Medien und Social Networks, Stichwort Facebook und anderes, bin ich persönlich der Meinung, dass dieser Werkzeugansatz alleine zu wenig ist. Das heißt also, wir müssen uns nicht nur, oder wir sollen die Geräte nicht nur im Sinne des Werkzeugers verwenden, sondern wir müssen uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen und müssen unseren Kindern und Jugendlichen auch die Fähigkeit geben, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und das zu verwenden. Das heißt also, diese Diskussion, ist das jetzt ein Werkzeug oder ein Inhalt? Meiner Meinung nach greift beides nicht wirklich gut, weil diese Werkzeugmetapher ist auch nicht sehr sinnig, weil sich das Werkzeug in der Verwendung ja verändert. Ja, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man diese digitalen Medien, wenn das die Gegenstände sind, in allen Gegenständen quer durchverwenden kann. Also Google Earth in Geografie und GeoGebra in Mathematik und so weiter und so fort. Gleichzeitig sollten wir uns überlegen, ob wir nicht auch irgendwo Platz finden, wo wir uns damit inhaltlich auseinandersetzen, sprich Safer Internet, Stichwort Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien, sicherer Umgang. Das soll nicht nur Thema sein für eine Supplierstunde, sondern das soll auch wirklich Platz greifen und soll wirklich verankert sein. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ob das jetzt ein Gegenstand ist, ob das ein Zeitfenster ist, eine Zeitfläche, das ist völlig freigestellt und darüber gibt es interessante, spannende Diskussionen und jeder dieser beiden Standpunkte, also Fachkompetenz oder überfachliche Kompetenz, ist nachvollziehbar. Es soll halt nicht verkommen zu so einem Unterrichtsprinzip, weil ich meine,
das ist es schon.
Ja, aber das alleine ist zu wenig. Bei Unterrichtsprinzip, ich sage immer ganz gern dazu, das ist so wie die Paris Hilton. Es ist schön anzuschauen, aber ohne Mehrwert. Also, und so kommen wir auch Unterrichtsprinzipien vor. Das ist das, was, wenn die Lehrerin, der Lehrer den Lehrplan wirklich liest, da blättert er als erstes einmal drüber. Ganz kurz zu diesen Begriffen. Ja, gar nicht so leicht, das ganze Ding zu fassen und dieser Folie. Also E-Learning alleine würde wieder diese informatische Bildung nicht berücksichtigen und das wäre auch ein bisschen fahrlässig. Mediengestütztes Lernen ist ein netter Begriff, beinhaltet aber nicht den Begriff der Medienbildung, also der kritischen Auseinandersetzung. Und darum gefallen mir eigentlich momentan am besten E-Education oder auch TEL, also Technology Enhanced Learning als Begriff sehr gut, weil da das Learning wieder im Vordergrund steht. Der Nachteil ist, es ist ein englischer Begriff und was wirklich Deutsches hat sich da noch gar nicht so durchgesetzt. So, warum? Ja, den muss ich kurz wirken lassen, den Spruch. Warum sollen wir uns mit digitalen Medien auseinandersetzen? Im Jahr 2006 hat das Time Magazine uns alle zur Person des Jahres gekürt. Also Sie wissen es vielleicht nicht, aber Sie waren Person des Jahres im Jahr 2006. Das war so der Aufbruch, der Stichwort Web 2.0 oder genauerer Begriff ist eigentlich Social Web. Das heißt also, wir haben plötzlich das Internet mitgestaltet, bis dorthin waren wir brav die Konsumenten, die das schön gelesen haben und plötzlich waren wir in der Rolle des Produzenten und wir haben es aktiv mitgestaltet. Also das alleine wäre ja schon ein Grund, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen. Person des Jahres im Jahr 2011 war Mark Zuckerberg oder Zuckerberg und ihm ist etwas gelungen, das eigentlich unglaublich ist. Im Jahr 1995 hat er Facebook gegründet und heuer im September war die Grenze, wo 1 Milliarde Accounts es weltweit in Facebook gegeben hat. Und die Person des Jahres 2012 waren die Demonstranten, arabischer Frühling als Stichwort, also Libyen, Ägypten und so weiter und so fort. Und warum zeige ich Ihnen das? Weil das diese ganze Bandbreite der digitalen Medien so schön darstellt. Stichwort Facebook. Der Peter Baumgartner sagt immer, es gibt im Internet weiße Bereiche, also das Gute, und es gibt schwarze Bereiche, das Böse, und es gibt graue Bereiche. Und jetzt kann ich aber nicht hergehen und kann sagen, dieses Tool ist weiß und das ist schwarz und das ist grau. Sondern Facebook hat schwarze Bereiche, Stichwort Cybermobbing und vieles andere. Es gibt aber auch das weiße Eck. Das heißt also, dieser arabische Frühling, so wie er passiert ist, wäre ohne Facebook und ohne Twitter nicht passiert. Und unsere Aufgabe ist es, die Schüler kompetent machen im Umgang mit den schwarzen Bereichen. Das heißt also, sie vor den Gefahren warnen, ihnen die Gefahren erklären, aber gleichzeitig nicht nur in diesem negativen Bild hängen bleiben, sondern ihnen auch die weißen Bereiche zeigen, die es da drinnen gibt. Das ist eine Grafik von Facebook, diese 1 Milliarde Benutzer, und das ist schon sehr aufschlussreich. Wenn man da sieht, wo es besonders hell ist, sind besonders viele Benutzer drinnen und dort, wo es dunkel ist, sind es weniger. 1 Milliarde Leute. Es hat noch nie ein Netzwerk gegeben, wo so viele Menschen, also auch relativ so viele Leute drinnen waren. Und das ist eine unglaubliche manipulative Kraft, die eigentlich da drinnen steckt. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man zum Beispiel auch Indien ist da sehr stark vertreten. Nordamerika, Europa sowieso. Großer schwarzer Fleck ist China, aufgrund der Zensur natürlich. Also da gibt es kein Facebook, dafür haben sie ein eigenes soziales Netzwerk und da sind noch einmal 250 Millionen Benutzer drinnen. Also sagen wir es bei ca. 1,3 Milliarden. Google Plus habe ich jetzt nicht vergessen, aber es ist so, dass viele der Google Plus bis Benutzer auch schon Facebook-Benutzer waren. Also da gibt es eine sehr starke Überschneidung. Und was auch sehr interessant ist bei diesen sozialen Netzwerken, jetzt könnte man sich ja theoretisch mit allen Menschen dieser Welt vernetzen und befreunden. Tatsächlich ist es wirklich so, dass das ein Abbild ist der tatsächlichen Freundschaften. Und da sieht man, gibt es eine ganz nette Seite, die heißt Facebook Stories. Da sieht man zum Beispiel, Österreich ist sehr gut vernetzt mit Deutschland, nun auch. Aber dann interessanterweise auch Bosnien-Herzegowina und Serbien. Also dort, wo es viele Gastarbeiter bei uns gibt, da gibt es sehr gute Beziehungen. Das heißt also, Lebensweltargument, eine von 8 Hochzeiten in den USA sind mittlerweile übers Internet angebahnt worden. Unter den gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind es 1 von 4. Angeblich feiern die dann dort auch gleich bei McDonald's, weil da gibt es so Arrangements wie bei uns die Kindergeburtstage. Und wenn Facebook ein Land wäre, so wäre es das drittgrößte Land weltweit. 2010 sind 40 Exabyte an Daten erzeugt worden. Das ist eine Zahl mit 40 mal 10 hoch 18. Google beantwortet pro Monat 2 Milliarden 400 Millionen Suchanfragen. Frage ist, wer das vorher beantwortet hat. Schwiegermutter oder so. Auf YouTube gibt es 100 Millionen Videos. Und die letzten zwei Punkte sind sehr interessant. Es ist nicht nur die Qualität, die Quantität, sondern auch die Qualität. Also Studien belegen, dass Wikipedia exakter ist als die Encyclopædia Britannica und der letzte 14% Vertrauen der Werbung, 18% Benutzerbewertungen. Bei beiden muss man vorsichtig sein. Wikipedia, so pauschal durchsagen, ist besser als, stimmt nicht. Es gibt manche Artikel in Wikipedia, die werden pro Tag 10.000, 20.000 Mal gelesen und da sind 30 Autoren dahinter, die das schreiben. Die haben eine Qualität und darauf kann ich mich verlassen. Dann gibt es aber auch Artikel von einem Orchideenzüchter in Madagaskar oder so. Und da ist diese Glaubwürdigkeit natürlich ganz was anderes. Und der letzte Punkt ist sehr interessant, weil ich eine Gruppe an Volksschulstudentinnen gehabt habe. Gendern ist eh nicht notwendig, waren eh nur Damen. Und denen habe ich das auch so gesagt, also dass Leute sehr stark Benutzerbewertungen sich anschauen und bevor sie in Urlaub fahren, schauen Sie sich mal die Hotelbewertungen an und dass man da halt doch vorsichtig sein sollte, weil das könnte ja auch nicht alles ganz wirklich echt sein. Und da hat eine Studentin aufgezeigt und hat gesagt, ja, ein halbes Jahr lang hat sie Hotelbewertungen geschrieben. Also sie war nie in den Hotels und hat aber Hotelbewertungen geschrieben und sie hat auch gesagt, das war so, man muss immer schauen, zwei schlechte Sachen sollte man schon einbauen. Also so, dass das wirklich glaubwürdig ist und der Rest dann natürlich positiv. Und das macht es eben so schwierig für uns, diese Medienkompetenz auch den Schülern zu vermitteln, dass sie wirklich auch selbstständig in Zukunft herausfiltern können aus diesem Wust und diesen Daten, aus diesen 40 Exabyte an Daten, was ist glaubwürdig und was nicht. Mit Schrecken schaue ich auf die Uhr. Die digitale Revolution. Ja, in Wirklichkeit ist es ja angekommen in den Haushalten. TIM-Studie 2011 ist das, also Computerausstattung 100%, Internet durchschnittlich 1,6 Zugänge, weil es ja nicht mehr nur dieser Kupferkabel ist von der Post, sondern mit den Smartphones, Tablets und so, man meistens einen zweiten Internetzugang noch mit dabei hat. Bitte. Na, das ist Deutschland, TIM-Studie 2011, aber im Schnitt so quer durch stimmt das schon. 2010 in der Studie ist da unten noch der Videorekorder gestanden, der ist jetzt überhaupt schon rausgefallen. Wenn ich mir so die Gesichter anschaue, sie wissen noch, was das ist. Das sind diese großen Geräte mit diesen großen Kassetten, die man da reinschiebt. Also meine Tochter hat einmal so eine Videokassette in die Hand bekommen und war da eher baff, was das war. Und ein zweites, wo ich Ihnen noch verdeutlichen möchte, wie rasant die Änderung ist, ist dieses drum, das ich heute mitgenommen habe. Das funktioniert immer, das ist unglaublich. Das ist das Telefon von meinem Vater. Vor 25 Jahren oder so ist es abgebaut worden. Meine Tochter hat das gesehen mit 7 Jahren oder so. Erste Frage war, wie kann ich da wählen? Ich habe gesagt, na so, und rein. Zweite Nummer, zweite Frage, und wie kann ich Telefonnummern speichern? Aber das ist ein lächerlicher 25 Jahre, 15 Jahre alt. Also ist auch nicht wirklich, das war das erste Handy. Also hat auch zur Selbstverteidigung noch geholfen, war gar nicht so schlecht. Also Sie sehen, wie rasant sich das Ganze ändert. Über das fliege ich jetzt drüber. Beim Lesen, schauen Sie sich die Jim-Studie genau an, das ist eigentlich ganz interessant. Man glaubt immer, dass das Lesen weniger wird durch die digitalen Medien. In Summe wird es sogar mehr. Nur sollte man berücksichtigen, dass das Lesen im Internet ein anderes Lesen ist, ein anderes Konsumieren als das Lesen von Büchern. Die Folie hat es ziemlich in sich, weil ja da oben nicht nur die große Änderung ist, sondern auch hier herunten. Also das Lesen erfolgt ja nicht mehr nur mehr auf totem Holz, sondern eben auch mit E-Books und vielen anderen. Das alles zur Lebenswelt, das ist eigentlich für mich das Lebensweltargument. Meine Tochter ist 3 Jahre alt, die zweite, und die malt irrsinnig gerne. Und das war so ein Tag, wo sie bei der Hauseinfahrt verschiedenste Kunstwerke gemalt haben und nachher haben wir Kunstbetrachtung gemacht und dann sind wir auch zu dieser Zeichnung gegangen und ich habe sie gefragt, was das darstellt. Und sie hat mit einer Selbstverständlichkeit, wie es nur 3-jährige Kinder sagen können, das ist eine SMS. Also sie weiß mit 3 Jahren ganz genau, wie eine SMS ausschaut. Wechselwirkungsargument. Ich glaube, dass durch den Einsatz von Web 2.0 oder Social Web, wenn man genauer ist, auch eine Didaktik 2.0 umsetzbar ist und man wirklich ein bisschen wegkommt von reinem Frontalunterricht und man auch reinkommt in konstruktivistische Ansätze. Und das ist ja, finde ich, sehr wichtig, das Methodenvielfaltsargument. Das heißt also, dadurch, dass ich digitale Medien einsetze, kann ich meinen Methodenkanon unglaublich erweitern. Nicht um eine Methode, um einen Computer mehr, sondern diese digitalen Medien wieder abgestimmt in verschiedenste Arten. Ja, das Arbeitsweltargument. Jetzt kann man natürlich sagen, nach der Wirtschaft braucht man nicht trachten und das ist nicht notwendig. Ich führe es trotzdem immer wieder an. Also Österreich gehört zu den reichsten Ländern weltweit. Wir haben jetzt einen Sprung nach unten gemacht und sind an 16. Stelle. Es gibt auch Studien, wo wir an 3. und 4. Stelle waren. Tatsache ist, wir gehören zu den wohlhabendsten Ländern dieser Welt. Und diesen Wohlstand haben wir nicht aufgrund der Erdölvorkommen im Weinviertel oder aufgrund der Goldvorkommen in Rauris oder sonst irgendwas, sondern das ist einzig und allein der Brainpower geschuldet. Und das ist ein großer Auftrag für uns und an das Bildungssystem im Gesamten. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir auch in Zukunft hier investieren. Und die Berufe der Zukunft, und das lässt sich schon gut abschätzen, sind sehr stark im naturwissenschaftlichen, technischen Bereich, also MINT. Stichwort Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Wenn man gleichzeitig betrachtet, dass Informatik immer weniger Wert findet, also Informatik per se an den Schulen, dann ist das ein bisschen erschreckend. Zur Auflösung von der Folie, das ist meine ältere Tochter, ich habe das Einverständnis von ihrem Vater, dass ich es herzeige. Das war beim Goldwaschen in Rauris und es war wirklich nicht viel drinnen. Also, und außerdem schmeißen sie es vorher rein, das kommt auch noch dazu. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist eigentlich eh egal, also Wohlstand. Schauen wir einfach, dass wir zu den glücklichsten Ländern der Welt gehören. Das wäre diese Liste. An erster Stelle ist Vanuatu. Da hat es bis in die 60er Jahre Kannibalismus gegeben. Also, ja, weiß ich nicht, ob das glücklicher macht oder nicht. Ja, genau. Ja, das ist unser Auftrag. Die Kinder, die wir heute unterrichten, gehen 2075 in Pension. Das heißt also, wir bereiten sie auf Berufe vor, die es noch gar nicht gibt. Und dazu würde gehören, dass wir sie technologiekompetent machen, informationskompetent, kreativ in dem Umgang mit den digitalen Medien und eine globale Kompetenz ihnen auch vermitteln. Und dann der ganz wichtige letzte Punkt, ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Kompetenzen. Der John Erpenbeck sagt immer, man merkt sie 6% von den Fortbildungen, 40 Folien sind es. merken Sie, na, diese Ahne vielleicht, ja, das wird dann schon circa hinkommen. Und jetzt gibt es von Mark Brenzke und dazu zu der Auflösung mit den digitalen Immigranten den Begriff der Digital Natives. Das heißt also, die Kinder, die jetzt heranwachsen, die saugen schon mit der Muttermilch diese digitalen Kompetenzen auf und da braucht man sich gar nicht mehr darum kümmern und brauchen nur mehr diesen fünften Punkt erledigen, dieser verantwortungsvolle Umgang. Und auf der anderen Seite stehen wir, die digitalen Immigranten, das uns immer so schwer fällt, uns das anzueignen und dazwischen dieser große Gap, der Spalt. Und wir tun uns so schwer, ihnen das zu vermitteln. Wie verschiedene Untersuchungen zeigen, ist dieser Begriff der Digital Natives zumindest irreführend. Das heißt also, unsere Kinder und Jugendlichen sind nicht unbedingt digital kompetenter als wir. Das kommt auch beim Digicheck ziemlich deutlich raus. Das heißt also, die Kompetenzen der Lehrenden sind nicht altersabhängig. Das ist eigentlich beunruhigend, weil man jetzt denken könnte, ja, das Ganze löst sich eh biologisch und in Zukunft haben wir lauter kompetente Lehrer. In Wirklichkeit ist es anders und wir müssen auch bei den Studierenden sehr, sehr viel investieren. Das heißt also, kein Unterschied bei den Kompetenzen, aber ein sehr großer Unterschied beim Zugang. Das heißt also, den Studenten ist das einfach mehr wurscht. Ja. Wenn was hin ist, dann probiere ich es halt nochmal aus und wenn was nicht geht, dann versuche ich es auf andere Weise noch einmal. Und wir sind so ehrfürchtig mit diesen Geräten aufgewachsen und haben einfach einen anderen Zugang als unsere Jugendlichen, die da heranwachsen. Ja, gleichzeitig gibt es den Tech-Hype-Cycle, der zeigt, wie schnell und rasant sich das ändert. Also das, was immer da so an der Spitze steht, das ist immer das, was am meisten hypt. Dann geht es in das Tal der Tränen. Und hier hinten ist dann diese produktive Phase und da sieht man ganz oben an der Spitze ist gerade 3D-Drucken. Das heißt also mit Druckern dann Lego-Steine ausdrucken und so weiter und so fort. Hypt momentan irrsinnig. Wieder ein Schweizer Kollege kommt zu den EDO-Days und zeigt das auch her. Also es ist eine sehr spannende Geschichte auch für die Schule. Die Schule verhält sich dazu wie eine virtuelle Realität. Das hat natürlich schon seine Gründe und zwar Facility Management. Wenn Sie heute Geräte kaufen, dann können Sie sicher sein, dass Sie eigentlich schon veraltet sind, wenn Sie es anschaffen. Das Zweite, ich muss mir neue Kompetenzen erwerben. Und das Dritte, und das ist ganz wichtig, dass ich das erwähne, es wird sehr oft erlebt als Kompetenzverlust. Es ist kein tatsächlicher Kompetenzverlust, sondern plötzlich ist durch den Einsatz der digitalen Medien habe ich eine andere Rolle. Ich bin nicht mehr so sehr der vorne steht und alles kontrolliert, sondern ich muss auch zulassen, dass das Lernen von selbst passiert und nicht ich immer das steuere. Eigentlich passiert Lernen niemals nur durch den Lehrer. Hier, so, das mache ich jetzt ganz, ganz kurz. Und zwar zum Digicheck, stelle ich später vor. Da war die Frage, was muss ein Lehrer können? Also was ist eigentlich unsere Zielvorstellung? Und von welcher Kompetenz gehen wir aus? Und so haben wir den Digicheck entwickelt. Und da gibt es vier wichtige Punkte. Das eine ist ein inhaltliches Wissen, also wie gehe ich um mit den Geräten und wie kann ich selber anwenden. Das zweite ein technisches Wissen. Da ist aber nicht gefragt, dass jeder einzelne Lehrer Netzwerkkabel anstecken muss können, sondern Lernplattformen handeln, kollaborative Tools verwenden und so weiter und so fort. Und das ist der entscheidende Punkt, das didaktische Wissen. Wie setzt ihr das Ganze ein? Dann passiert es uns sehr oft, dass wir Leute haben und Lehrer, die sehr, sehr kompetent sind in diesem Umgang und die sich dann in ihren Elfenbeinturm verstecken und sagen, ich bin der allmächtige Kustos, ich weiß alles und alle anderen dürfen nichts wissen. Und darum, an Schulen, wo das wirklich klappt, kennt man sehr stark, funktioniert auch die Vernetzung unter den Lehrern und da wird das Wissen auch weitergegeben. Und darum ist das ein ganz wesentlicher Punkt. So, mit Begeisterung sehe ich, dass ich meine Zeit doch einhalte halbwegs. Digitale Imperative. Das sind so die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe aus dem Ganzen. Nicht kategorisch und nicht für alle, sondern nur für mich selber, für mich persönlich und wo ich glaube, wie man das Ganze angehen könnte. Und der erste Punkt dazu wäre folgendes. Wenn Sie an Ihr Konferenzzimmer denken, mit allen Lehrpersonen, so können Sie das mit einem Bleistift vergleichen. Es gibt die Bleistiftspitze, Das sind die Early Adopters, das sind Sie. Das sind die Leute, die Facebook schon fad finden und sich schon wieder abgemeldet haben, Windows 8 jetzt durchgetestet haben und eigentlich die Beta von Windows 9 installieren wollen, die immer bei dem Neuesten mit dabei sind und alle Trends versuchen wollen. Das ist sehr, sehr spannend und diese Leute sind sehr wichtig für die Schule, weil die Neues und neues Wissen in die Schule hineinbringen. Gleichzeitig ist das aber auch eine Position, wo man sich gerne totläuft. Das heißt also, der Bleistift spricht auch gerne an der Spitze ab, weil man natürlich auch manches Mal Ziele verfolgt, die sich dann eigentlich in Luft auflösen. Dann gibt es im Konferenzzimmer die Sharp Ones. Das ist eine gute Position. Das sind die Leute, die mit großem Interesse verfolgen, was die Early Adopters da so anstellen und dann immer das Beste davon rausnehmen und auch in die Tat umsetzen. Bei den Fortbildungen brauchen wir uns um diese beiden Gruppen keine Sorgen machen. Die kommen immer, bilden sich selber fort und wollen immer auf dem neuesten Stand sein. Wenn wir die Lufthoheit über die Konferenzzimmertische gewinnen wollen, dann müssen wir aber uns um diesen großen Bereich kümmern, Wood, also Holz. Das sind jene Kolleginnen, die das sehr gerne umsetzen wollen und auch wirklich umsetzen, die aber nur den Anstoß dafür brauchen und das richtige Tool zum richtigen Zeitpunkt zeigen muss, damit sie es auch einsetzen. Dann wird es auch wirklich passieren. Das heißt also, man muss sie begeistern für den Gegenstand. Ja, Sie wissen, Sie können so einen Bleistift spitzen, relativ weit, aber irgendwann einmal ist es vorbei. Also totes Holz. Ich würde das so vergleichen, das sind Lehrer, die sagen, naja, jetzt habe ich nicht mehr 20 Jahre bis zur Pension, jetzt schreibe ich meine Folien an im Mund mit der neuen Rechtschreibreform oder ähnliches. Also, wo die Mühe relativ vergeblich sein wird. Wirklich gefährlich sind die. Sie wissen, wer das ist. Also haben wir die letzten 200 Jahre so gemacht, warum sollte man es jetzt ändern? Und das ist jetzt für unsere Fortbildungskonzepte sehr, sehr wichtig. E-Body zum Beispiel ist ein ganz tolles System, um die Leute Wood zu gewinnen, diese Unterstützung und diese kleinen Problemchen aus dem Weg räumen, damit die Leute dann auch wirklich im Unterricht einsetzen. Beziehungsweise auch EPICT und vieles andere. Das heißt also, dass man sich damit auch auseinandersetzt. Gleichzeitig brauche ich aber trotzdem auch diese Technikschulungen, diese Updates, diese Nachmittage mit Inhaltswissen für die Early Adopters und für die Sharp Ones. Die digitale Schwelle. In Niederösterreich wurde eine Lernplattform eingeführt und mit großem Bemühen versucht man immer, die Leute zu begeistern davon und sie davon zu überzeugen. Jetzt ist eine Lernplattform aber derartig mächtig, dass es sehr lange dauert, bis das wirklich den Mehrwert die Leute davon erkennen, also bis wirklich sehen, welcher Mehrwert damit erreicht ist. Und bis es soweit ist, sind sie oft auch schon abgesprungen. Das heißt also, man muss den Leuten eigentlich so diese kleinen Tools einmal zeigen, wo man ganz einfach und schnell etwas umsetzen kann. Und da gibt es dank des Bundesministeriums und dem Herrn Stemmer ein Projekt, das meiner Meinung nach sehr gelungen ist. Das ist die Medienfundgruppe, das stellt lauter so kleine Tools kurz da in Kurzvideos, 3 Minuten, nicht länger, und da wird das Ganze präsentiert. Sehr gelungene Seite, gibt schon sehr gutes Feedback auch aus Deutschland und von verschiedenen Plattformen. Also da würde ich vorbeischauen an Ihrer Stelle. Medienfundgruppe.at. Ja, und wenn ich es wirklich nur überfachlich mache, diese Kompetenz, dann sollte an der Schule geklärt werden, wie sichergestellt ist, dass wirklich Medienkompetenz auch bei den Schülern ankommt. Also wenn es wirklich nur in der Supplierstunde passiert, ist zu wenig. Und jetzt nochmal kurz einen Rückgriff auf diese informatische Kompetenz. Jetzt denkt man immer sehr gerne daran, na, Informatik, das ist das mit Basic und da schreibe ich jetzt eine und dann verschreibt sie eine und dann geht nichts mehr. Es gibt ganz, ganz tolle Tools zum Einstieg in das Programmieren. Scratch zum Beispiel. Also wie soll es programmieren? Ich ziehe die Blöcke darüber, stoppel das Ganze zusammen und habe innerhalb von 15 Sekunden das erste Programm. Einfacher geht der Einstieg ins Programmieren ja schon gar nicht mehr. Und das Besondere an Scratch zum Beispiel ist das, das wird von der Volksschule bis zur HTL verwendet. Also es gibt den Wiener HTL, die den Einstieg ins Programmieren mit Scratch macht, dort dann 3-4 Nachmittage damit macht und dann auf kompliziertere Sprachen umsteigt. Die Technikfalle, da möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, Es gibt immer sehr gerne Kollegen und Kolleginnen, die darauf warten, dass die perfekte Technik kommt und sagt, bis das kommt, warte einmal. Sie werden lange warten, weil es immer Zwischenlösungen gibt. Und was mir ein bisschen schockiert, ist dieses fast militante angefeindet werden, wenn man sich auf ein Tool jetzt festlegt. Also so wie es, wenn manche vertreten die Meinung, dass das gerne mit Smartphones machen würden. Andere würden das gerne mit Tablets machen, wieder andere mit 7-Zoll-Tablets, wieder andere mit Notebooks. Alles hat seine Berechtigung. Früher hat es ein 4-Heft gegeben, das ist ein 10-Zoll-Tablet. Früher hat es ein 5-Heft gegeben, das ist ein 7-Zoll-Tablet und Notizhefte hat es auch gegeben. Also das muss sich jeder für sich selber ausmachen. So, auf das geht es nochmal ganz kurz ein. Das ist eigentlich der Aufhänger dieser Neurodidaktik und das Buch von Spitzer. Die Neurodidaktik hat ein Begründungsproblem. Und zwar diese FRMI, also das, wo man das aufgesetzt bekommt und dieses Flackern im Gehirn gemessen werden kann, das funktioniert sehr, sehr gut. Allerdings ist das Problem, dass das nur für sehr eingeschränkte Funktionen sein kann. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich komplizierte Settings messen möchte, dann kann das so nicht funktionieren. Und über dieses Begründungsproblem springen verschiedene Neurodidaktiker verschieden drüber. Gerald Hütter und Gerhard Roth zum Beispiel bedienen sich sehr stark beim Konstruktivismus und bei der Reformpädagogik und das sind gescheite Ansätze. Der Manfred Spitzer macht das Umgekehrte, der verdammt jetzt das alles und sagt, das ist nur schlecht und darüber sollte man natürlich diskutieren und der Punkt ist der, dass er doch einige Wahrheiten auch sagt dazwischen, wo alle Leute brav nicken und dann kommen eigentlich wieder ganz abstruse Studien, die eigentlich nicht reinpassen. Das Foto muss jetzt aber schon aufklären, das ist der Phineas Gage, der war zuständig für die Sprengungen während des Eisenbahnbaus in Amerika, 1868 hat es einen schweren Unfall gegeben und diese Eisenstange, die er da hält, ist so durch seinen Kopf durch, also Sie sehen, dem fehlt ein Auge und wie durch ein Wunder hat überlebt. Und der war der erste Fall für die Neurowissenschaftler, weil bei dem die Großhirnrinde zerstört worden ist. Er hat alles machen und erledigen können, aber er ist eine völlig andere Person geworden. Er hat eine Handlungsfolgenabschätzung, war für ihn nicht mehr möglich, er war sehr impulsiv, hat nichts mehr planen können. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dieser Frontalkortex, diese Verbindungen im Frontalkortex werden im Alter zwischen 7 und 14 Jahren gebildet. Und wenn uns das fehlt, dann fehlt uns diese eigentlich für heutige Zeiten sehr, sehr wichtige Handlungsfolgenabschätzung. Kritisch bleiben, diesem gegenüber, aber vielleicht auch dem gegenüber. Stephen Johnson hat geschrieben, durch Fernsehen und Internet werden wir schlauer. Ja, auch durch Fernsehen und er hat das eigentlich sehr gut begründet. Er hat gesagt, schauen Sie sich einmal eine alte Dallas-Folge an, wie unglaublich fad das ist. Das war eine einzige Sequenz quer durch. Heutige Folgen, Dr. House oder whatever, das sind immer vier Handlungsstränge, die parallel ablaufen und die eigentlich wirklich komplex sind in der Struktur. Also wir lernen dazu, meint er. Nicolas Carr gibt es dazu dann auch noch, der sagt, durch das Nutzen des Internets verändert sich unser Denken. Der Ansatz ist nicht falsch, und zwar geht es da um das Multitasking, nur ist das halt nicht abhängig nur vom Internet. Ich kenne auch analoge Multitasker. Das heißt also, die gar kein Internet brauchen und machen trotzdem 5 Sachen gleichzeitig. Ja, Smart User Day haben wir gehabt. Vor 2 Tagen 160 Leute haben sich über Smartboard informiert. Beat Döberli, PH Zentralschweiz, gell? Schreibt, sind das die trojanische Pferde, die den Unterricht wirklich revolutionieren werden? Ich habe ihm geantwortet, kann sein. Also wir sehen immer wieder beim Smart User die Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe bei informatischen Seminaren. Es könnte aber auch sein, dass die interaktiven Boards für einen besseren Frontalunterricht verwendet werden, wo eine PowerPoint nach der anderen abläuft. Und das soll es auch nicht sein. Also nur die Boards hineinstellen ist zu wenig. Auch der pädagogische Ansatz dazu ist sehr wichtig. So, jetzt die vorletzte Folge. Jetzt bitte den Nachbarn aufwecken, jetzt kommt dann die letzte. Und das wird jetzt der Anschluss sein an einen Philipp, erkläre als Vorbereitung, dieser Social Networks. Jetzt hat es eine Bilderfiliale gegeben, irgendwo in Wien, wo irgendein Mitarbeiter auf die wahnsinnige Idee gekommen ist, dass er die Bananen schält und dann in Plastikfolie verpackt. Was weiß ich, welchen Teufel ihn da geritten hat. Wäre das vor 15 Jahren passiert, dann war das vielleicht in der Nönn gestanden, vor Mistelbach oder sonst irgendwo, und die Sache wäre erledigt gewesen. Social Media macht es möglich, also Top Story, Gizmodo ist eine amerikanische News-Plattform, verbockte Bananen in Österreich, ja, und dann Süddeutsche Zeitung und so weiter und so fort. Damit danke ich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.